Ein Vortrag von Rudolf Steiner, gehalten in München am 23. Mai 1907. Ein neuer Zugang zur Inspiration. Meine sehr verehrten Anwesenden, Johann Gottlieb Fichte sagte in einer Rede an die deutsche Nation bedeutsame Worte über das Zusammenwirken zweier Schichten der Bevölkerung, der Gelehrten und des Volkes. In dieser fünften Rede heißt es: Indem auf diese Weise in einem Volke geistige Bildung und Leben jedes für sich seinen besonderen Gang fortgehen, so erfolgt von selbst, dass die Stände, die zu der ersten keinen Zugang haben und an die auch nicht einmal, wie in einem lebendigen Volke, die Folgen dieser Bildung kommen sollen, gegen die gebildeten Stände zurückgesetzt und gleichsam für eine andere Menschenart gehalten werden, die an Geisteskräften ursprünglich und durch die bloße Geburt den Ersten nicht gleich seien, dass darum die gebildeten Stände gar keine wahrhaft liebende Teilnahme an ihnen und keinen Trieb haben, ihnen gründlich zu helfen, indem sie eben glauben, dass ihnen wegen ursprünglicher Ungleichheit gar nicht zu helfen sei und dass die Gebildeten vielmehr gereizt werden, dieselben zu brauchen, wie sie sind, und sie also brauchen zu lassen. Auch diese Folge der Ertötung der Sprache kann beim Beginnen des neuen Volkes durch eine menschenfreundliche Religion und durch den Mangel an eigener Gewandtheit der höheren Stände gemildert werden. Im Fortgange aber wird diese Verachtung des Volkes immer unverhohlener und grausamer. Mit diesem allgemeinen Grunde des Sich-Erhebens und Vornehmtuns der gebildeten Stände. Etwas später in derselben Rede fasst Fichte wie folgt zusammen: Außer diesen beiden aus dem Grundunterschiede erfolgenden Erscheinungen, dass geistige Bildung ins Leben eingreife oder nicht und dass zwischen den gebildeten Ständen und dem Volke eine Scheidewand bestehe oder nicht. Fichte sagt also, das geistige Leben einer Nation kann nur ein reges sein, wenn voller Einklang herrscht zwischen der Ausdrucksweise der Führer und dem Verständnis des Volkes. Er nennt mehr oder weniger tote Nationen solche, bei denen die Stimme der Führer nicht einen unmittelbaren Widerhall in den Herzen der Hörer findet. Was Fichte damals in Bezug auf eine Nation sagte, das können wir auch auf andere Formen des Geisteslebens anwenden, besonders auch auf das Gebiet des religiösen Zusammenlebens. Wenn wir die letzten Jahrzehnte, vielleicht das ganze 19. Jahrhundert, auf diese Tatsache hin überschauen, so sehen wir, wie sich gegenüber den religiösen Urkunden eine Gelehrsamkeit geltend gemacht hat, die von weiten Kreisen der Bevölkerung nicht mehr unmittelbar verstanden wird. Die Gelehrten haben Verschiedenes über diese religiösen Urkunden gesagt, was eine tiefe Kluft gezogen hat zwischen der Gelehrsamkeit und weiten Volksschichten. Sie verstehen einander nicht mehr recht. Die Theologie und auch andere Kreise, die sich wissenschaftlich oder populär mit der Bibel beschäftigen, sind durch ihre Forschung zu einer Art der Auffassung über Inhalt, Ursprung und Wert der Bibel geführt worden, dass das, was sie zu sagen haben, nicht mehr einen lebendigen Widerhall in den Herzen der Zuhörer findet. Wenn wir Bücher über das Alte oder das Neue Testament in die Hand nehmen und uns fragen, ob das, was hier durch tausend und abertausend Kanäle in das Volk eindringt, so ist, dass es das religiöse Bedürfnis des Menschen befriedigen kann, wenn wir uns diese Frage unbefangen stellen, so müssen wir sagen, es gibt wenig religiöse Empfindungen in der theologischen Gelehrsamkeit. Wenig von dem, was an Forschungsart an uns herantritt, ist geeignet, religiöse Kraft zu entfalten. Schauen wir uns im Überblick an, was sich seit 100 Jahren in dieser Richtung herausgebildet hat. Die Zeiten sind lange vorüber, in denen beide Testamente als Bücher galten, in denen durch höhere Eingebung die höchsten Fragen befriedigend gelöst werden. Es hatte vorher eine lange Zeit gegeben, wo die weitesten Kreise der Bevölkerung auf die Worte der Heiligen Schrift so hinhorchten, als wenn ihnen hier die höchsten Wahrheiten oder geistige Wirklichkeiten verkündet wurden. Sie waren überzeugt, dass die Bibel ein inspiriertes Buch ist, ein Buch, dessen Worte aus der geistigen Welt selbst tönen, dessen Weisheit die Menschheit zu ihrer Entwicklung braucht. Man wagte nicht, irgendwelche Kritik an dieses Buch anzulegen. Es ist das Ergebnis der Arbeit, die die Forschung im letzten Jahrhundert geleistet hat, dass jetzt auch an der Bibel Kritik geübt wird. Man fragte sich, stimmen die einzelnen Teile der Heiligen Schrift miteinander überein? Stehen sie nicht im Widerspruch zu den wissenschaftlichen Ergebnissen auf anderen Forschungsgebieten? Und dergleichen mehr. Und was ist bei allen diesen Fragen zutage getreten? Es ist nicht notwendig, dass wir über das Verhältnis der Bibel zur Weisheit sprechen. Nur über den Geist dieser Bibelkritik sollen hier einige Worte gesagt werden. Man hat zum Beispiel gesehen, dass gleich in den ersten Teilen des Alten Testaments sich eine Eigentümlichkeit findet. Das göttliche Urwesen wird auf zweierlei Weise benannt, als Jahwe und als Elohim. Ferner fiel die Tatsache auf, dass die Schöpfung des Menschen zweimal erzählt wird. Zuerst in der Schöpfungsgeschichte beim Sechstagewerk, dann aber wird die Schöpfung des Menschen, wenigstens des weiblichen Menschen, noch einmal erzählt, und zwar, als ob der Mensch schon da gewesen wäre und zu den Tieren geführt worden wäre, bevor Eva da war. Dann glaubte man Beweise dafür zu haben, dass nicht alle nach ihm benannten Bücher von Moses herrühren. Man fand auch, dass die einzelnen Teile einen großen Unterschied in der Ausdrucksweise zeigen. Die einen sind mehr volkstümlich gehalten, die anderen mehr priesterhaft und gelehrt. Vieles könnte noch angeführt werden, wir brauchen das hier nicht zu tun. Es genügt zu erwähnen, dass die Gelehrten zu der Überzeugung kamen, ein einheitlicher Verfasser kann für die einzelnen Bücher der Bibel nicht in Betracht kommen. Man sagte sich, die einzelnen Teile sind zu verschiedenen Zeiten entstanden und dann gesammelt worden. Man unterschied besonders zwei Teile, den Jahwe-Teil, der im volkstümlichen Stil abgefasst ist und in dem die Geschichte vom Paradies und der Erschaffung Evas erzählt wird. Dagegen schrieb man alles, was mehr einen spekulativen Charakter trägt, wie das Sechstagewerk, einer anderen Quelle zu und nannte sie das Priesterbuch. So kam nach und nach dazu, dass man diese Untersuchungen bis auf die kleinsten Teile ausdehnte und dann in der sogenannten Regenbogenbibel durch Druck in verschiedenen Farben das Priesterbuch von dem volkstümlichen Teil unterschied. Oft sieht man hier sogar mitten in der Zeile eine andere Farbe auftreten. Die Teile, die vorzugsweise dem Jahwisten zugeschrieben werden, sollen zu Davids Zeiten, die anderen nach dem babylonischen Exil entstanden sein. So erschien allmählich das Alte Testament als eine Sammlung. Dabei ging das verloren, was man in der Bibel so lange als Offenbarung gefunden hatte. So betrachtet muss man sagen, dass die Stellung weitester Kreise zur Bibel sich mehr verändert hat, als man sich gewöhnlich zugestehen will oder sich klar macht. Für den, der mit unbefangenem Blick die geistigen Strömungen unserer Zeit überblickt, für den ist es klar, dass die Zeit bald kommen wird, wo die Kluft zwischen theologischer Gelehrsamkeit und warmem religiösen Volksempfinden unüberbrückbar wird, wenn sich nichts ändert. Man kann die Zeit voraussehen, wo die Bibelkritik auf das religiöse Leben sogar tötend wirken wird, wenn nicht eine geistige Strömung der Sache eine ganz andere Richtung geben wird. Und es kann nur die geisteswissenschaftliche Strömung sein, die einen solchen Wechsel hervorbringt. Es soll jetzt das Verhältnis dieser Geistesrichtung zur Bibel betrachtet werden. Es ist eine ganz eigentümliche Weise, wie sich die Geisteswissenschaft zur Bibel stellen muss. Die Geisteswissenschaft ist nicht etwas, was aus den Betrachtungen der Neuzeit herausfällt, sondern sie ist etwas, was ganz im Programm neuzeitlichen Geisteslebens ist. Sie will eine Erneuerung der Offenbarung aus der geistigen Welt sein. Sie hat die feste Überzeugung von dem Bestehen einer geistigen Welt, die für den Menschen erforschbar und erkennbar ist. Gerade in die materielle Strömung unserer Zeit ist etwas von Kleinmut und Hoffnungslosigkeit gekommen. Man hat noch nie so viel wie heute von Grenzen des Erkennens gesprochen. Heute heißt es gleich, dazu reichen unsere Erkenntnismittel nicht aus. Wir aber glauben an eine Entwicklung ohne Grenzen. Der Mensch ist noch nicht abgeschlossen in seiner Entwicklung. Er kann gerade in Bezug auf seine geistigen Kräfte diese Entwicklung in jedem Augenblick fortsetzen. Denen, die von Grenzen der Erkenntnis reden, sagt die Geisteswissenschaft: Ihr habt ganz recht, wenn ihr meint, mit euren Mitteln an der Grenze eures Erkennens angekommen zu sein. Wir sprechen aber von weiteren Erkenntniskräften, denen sich jeder öffnen kann, wenn er nur will. Was stellt sich in Bezug auf die religiösen Urkunden für die Geisteswissenschaft heraus? Etwas, was für den, der in die Sache eindringt, ein immer neuer Quell der Erhebung ist. Um dieses einsehen zu können, müssen wir erst noch auf etwas anderes eingehen. Es gibt 4 Arten, wie man sich zur Bibel stellen kann. Nehmen wir an, ein Mensch sei in ein naiv-religiöses Leben hineingeboren und durch Schule und Familie so erzogen worden. Er glaubt eine Zeit lang an die Bibel. Dann kommt für viele die Zeit, wo man, wie man sagt, gescheit wird, wo man dann von seinem Kinderglauben abkommt. Oft hängt das Herz des Menschen an diesem alten Glauben. Es wird ihm schwer, sich davon zu trennen. Und trotzdem tut er es aus Wahrheitsgefühl der Naturwissenschaft gegenüber. Es sind unter diesen Leuten auch solche, die mit Spott und Hochmut auf die Naivgläubigen herabsehen. Aus der Gruppe derer, die sich ganz von der Bibel losgesagt haben, entwickelt sich in jüngster Zeit eine dritte Art von Stellungnahme der Bibel gegenüber. Man kam gerade aus der Freidenkerschaft heraus zu der Ansicht, dass die Heiligen Schriften nicht Tatsachen berichten, sondern Symbole für Entwicklungsvorgänge geben. Und nun fing jeder an, in seiner eigenen Weise diese Symbole zu deuten. Wenn man die Arbeit dieser Gruppe betrachtet, so muss man zugeben, dass hier viel Geistreiches geleistet worden ist und noch geleistet wird. Aber es herrscht dabei die größte Willkür. Alles ist abhängig von der Geistesbeschaffenheit des Auslegers. Von diesem dritten Standpunkt aus kommen dann manche dahin, mit Hilfe der Geisteswissenschaft in die Bibel einzudringen. Und da merken sie dann immer mehr, dass für sie das, was in der Bibel steht, wörtlich zu nehmen ist. Eine Offenbarung über die Bibel selbst geht ihnen auf und sie erkennen wieder die Bedeutung und den Zweck dieses heiligen Buches. Diesen Weg haben vor allen Dingen viele Theosophen gemacht. Je tiefer man in den Sinn dieses wunderbaren Buches eindringt, desto mehr erkennt man, dass alles sich so verhält, wie es uns dort erzählt wird und dass gerade die Stellen, die unseren Unglauben und unsere Kritik am meisten herausgefordert haben, uns die tiefsten Wahrheiten offenbaren. Von einer anderen Seite noch soll die Stellung der Geisteswissenschaft zur Bibel und anderen Urkunden beleuchtet werden. Was die Geisteswissenschaft hier noch leisten muss, das hat sich auf einem anderen Gebiet längst vollzogen, auf dem Gebiet der Naturwissenschaft. Es geschah dies zur Zeit des Kepler und des Giordano Bruno, um deren Stellung gegenüber einer anderen großen Urkunde festzulegen. Dasselbe wird sich jetzt in Bezug auf die Bibel vollziehen. Im Mittelalter galten als Urkunden für die Naturwissenschaft die Schriften des Aristoteles als unumstößlich. Sie bildeten eine dogmatische Urkunde das ganze Mittelalter hindurch. Was Aristoteles über Steine, Pflanzen, Tiere und Menschen gesagt hatte, das galt als das Maßgebende. Dann kamen Kepler, Kopernikus, Galilei, Giordano Bruno. Sie nahmen eine ganz andere Stellung ein. Sie prüften selbst die Naturphänomene. Nur das Selbstgefundene galt ihnen als maßgebend, nicht das, was Aristoteles gesagt hat. Mit wie großen Schwierigkeiten sie aber dem alten Aristoteles-Glauben gegenüber zu kämpfen hatten, wie fest dieses verwurzelt war, möge eine kleine Erklärung zeigen. Galilei hatte durch eingehende Studien am menschlichen Körper Verschiedenes gefunden, was sich mit Aristoteles nicht in Einklang bringen ließ. Fest von der Richtigkeit seiner Beobachtungen überzeugt, wollte er auch andere zu seiner Ansicht bringen. Er forderte eines Tages auch einen alten Aristoteliker auf, mit ihm dieselben Prüfungen vorzunehmen. Der kam und musste wohl oder übel zugeben, dass Galilei augenscheinlich recht hatte. Er erklärte dann aber, Aristoteles sagt etwas anderes und er glaubt dem Aristoteles mehr als seinen eigenen Augen. Jetzt sind wir von der Gesinnung durchdrungen unmittelbar an die Natur selbst herantreten zu müssen, wenn wir zu einem richtigen Resultat kommen wollen. Zugleich haben wir auch erkannt, dass damals Aristoteles ganz falsch verstanden worden ist. Heute machen wir die erstaunliche Erfahrung, dass Aristoteles doch das Richtige gesagt hat, wenn wir ihn nur recht verstehen. Wie damals die Naturwissenschaft Aristoteles gegenüberstand, so steht heute die Geisteswissenschaft der Bibel gegenüber. Wie es seit jener Zeit Menschen gibt, die mit ihren Instrumenten direkt an die Natur herangehen, so muss es immer mehr Menschen geben, die direkt in die Geisteswelt hineinschauen und das schauen, was in der Bibel erzählt wird. Die deutsche Faustsage weist in ihrer tieferen Bedeutung direkt darauf hin. Faust lebte in der Zeit, wo sich die Naturwissenschaft vom Dogma losmachte. Von ihm heißt es, er legte eine Zeit lang die Bibel hinter die Bank, wurde Doktor der Medizin und so weiter. Die Geisteswissenschaft sucht die Tatsachen unmittelbar in der Geisteswelt selbst. Das Verständnis für die Stellung der Geisteswissenschaft zur Bibel kann durch ein Beispiel nahegebracht werden. Was der Schulknabe in der Geometrie heute lernt, ist schon in alter Zeit gefunden worden. Es ist die alte euklidische Geometrie. Der Schulknabe braucht aber nicht den Euklid in die Hand zu nehmen. Er lernt und begreift die Geometrie aus ihrer eigenen Wahrheit heraus. Den Euklid lernt er nur durch spezielle Studien kennen und findet dann bei ihm alles das wieder, was er früher schon in der Sache selbst erkannt und begriffen hat. Ebenso wie die Geometrie durch sich selbst wahr ist, so sind die Tatsachen der geistigen Welt durch sich selbst wahr. Hier ist die Bibel wie eine geschichtliche Urkunde. Sie ist wie der Euklid nicht zum Verständnis nötig, aber sie bestätigt das unabhängig Gefundene. So sehen wir, dass die Geisteswissenschaft der Bibel so unabhängig wie nur möglich gegenübersteht. Deshalb aber ist gerade sie zur Erforschung der Bibel berufen. Der ist berufen, den Wert des Euklid zu erkennen, der die Geometrie kennt. Ebenso ist der zur Beurteilung der Bibel berufen, der sie aus der Geisteswissenschaft heraus erforschen kann. Der Geisteswissenschaft gegenüber erscheinen die Dinge, die die kritische Forschung zutage gefördert hat, als etwas ganz Nebensächliches. Es ist ganz gleichgültig, wann die einzelnen Teile geschrieben worden sind. Der Wert wird nur an der Richtigkeit des Inhalts bemessen. Dem, der vom Standpunkt der Geisteswissenschaft aus die Bibel beurteilen will, ergeht es oft so, wie es ihm der Philologie gegenüber ergangen ist. Es gibt einen sehr schönen Prosa-Hymnus Goethes über die Natur, in dem er seinen Standpunkt zur Natur klarlegt. Er schließt mit den Worten, ihre Krone ist die Liebe. Er lautet, Natur, wir sind von ihr umgeben und umschlungen, unvermögend aus ihr herauszutreten und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme entfallen. Ihre Krone ist die Liebe, nur durch sie kommt man ihr nahe. Sie macht Klüfte zwischen allen Wesen und alles will sie verschlingen. Sie hat alles isoliert, um alles zusammenzuziehen. Durch ein paar Züge aus dem Becher der Liebe hält sie für ein Leben voll Mühe schadlos. Sie hat mich hereingestellt, sie wird mich auch herausführen. Ich vertraue mich ihr, sie mag mit mir schalten. Sie wird ihr Werk nicht hassen. Ich sprach nicht von ihr, nein, was wahr ist und was falsch ist, alles hat sie gesprochen. Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst. Goethe meinte, beim Durchlesen kam ihm derselbe aber so unbekannt vor, dass er nicht bestimmt sagen konnte, wann er diesen Hymnus geschrieben, ja, ob er ihn überhaupt geschrieben hatte. Jedenfalls entsprechen die darin ausgedrückten Gedanken so ganz seinen damaligen Anschauungen, dass es sehr wohl anzunehmen ist, dass er ihn geschrieben hatte. Diese Worte Goethes haben den Goethe-Forschern viel zu denken gegeben. Man bemühte sich lange vergebens, Aufschluss und Sicherheit über den Verfasser gerade dieses Hymnus zu finden. Als ich an das Goethe-Archiv in Weimar berufen wurde, um die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes neu herauszugeben, bat man mich auch, besonders auf die Klarstellung dieser Streitfrage Rücksicht zu nehmen. Es gelang mir, aus den Dokumenten des Archivs folgenden Sachverhalt festzustellen. Goethe war in der Zeit, in der der genannte Hymnus entstanden ist, viel mit einem gewissen Tobler zusammen. Eines Tages sprach Goethe auf einem Spaziergang ihm gegenüber die Worte dieses Hymnus und Tobler, der ein hervorragendes Gedächtnis hatte, schrieb sofort hinterher die schönen Gedanken wörtlich auf, wie Goethe sie ihm gesagt hatte. Ich versuchte mit großmöglicher Genauigkeit und Schärfe, Goethe als den Verfasser nachzuweisen und hinzustellen. Als ich einige Zeit darauf einen der bekanntesten Goethe-Forscher traf, äußerte er mir gegenüber seine große Freude darüber, dass man durch meine Hilfe nun doch endlich wisse, dass Tobler den Hymnus geschrieben hat. Die Bibelkritik steht auf demselben Standpunkt wie dieser Goethe-Forscher. Es gibt Menschen, denen es nur darauf ankommt, wer die Feder in das Tintenfass getaucht hat. Zum näheren Verständnis dieser beiden Vorträge sei jetzt noch auf die Bedeutung des Wortes Inspiration hingewiesen. Im ursprünglichen Sinne verstand man darunter eine Offenbarung der höheren Welten, die direkt in Bildern und Tönen wahrgenommen wurde. In dem Augenblick, wo der Glaube an die Bibel schwand, musste auch der Glaube an die Inspiration schwinden. Die Geisteswissenschaft anerkennt die Welt der Sinne, die für den Materialisten die einzige ist. Für den Wissenden gibt es aber noch eine zweite Welt, die seelische Bilderwelt, die Welt der Imaginationen. Für den noch höher entwickelten wird diese Bilderwelt dann von Tönen und Harmonien durchflutet. Diese geistige Welt der Sphärenharmonien ist zugleich die Welt der Inspiration. Diese Welt soll durch die Geisteswissenschaft den Menschen wieder zugänglich gemacht werden. Eine noch höhere Welt ist die der Intuition, die sich dem Wissenden dann öffnet, wenn er nicht nur sieht und hört, sondern wenn er eins mit seiner Umgebung werden kann, wenn er sich mit anderen Wesen identifizieren kann. Der Geistesforscher kennt diese drei Welten, in die wir eindringen, durch Imagination, Inspiration und Intuition. Diese sollen aber wieder allen Menschen eröffnet werden, damit sie aus ihrer eigenen Erfahrung heraus die Wahrheit dessen erkennen, was früher die Eingeweihten in die heiligen Bücher hineingelegt haben.